Wertlosen Dingen abwenden. Was sind wertlose Dinge? Wie kann uns das gelingen? Da bekommen wir heute Morgen sicherlich eine Antwort vom Bruder Weiser. Bruder Weiser.
Wir haben eben das Lied gesungen und haben die Selbstbeherrschung als Gedanken in diesem Lied herausgestellt. Und die Frage, die sich stellt in diesem Vortrag, was hat Selbstbeherrschung damit zu tun, ob wir unseren Blick von wertlosen Dingen abwenden? Wir möchten in diesem Vortrag jetzt nicht so sehr herausstellen, was jetzt wertlose Dinge sind, denn ich denke, dass das jeder von uns sehr gut abschätzen kann. Wir möchten vielmehr herausstellen, inwieweit das, was wir sehen und inwieweit das, was wir denken, mit Selbstbeherrschung zu tun hat. Wir fangen also von Anfang an. Und hast du dich schon einmal über dich selbst geärgert, weil du eigentlich anders gehandelt hast, als du es dir gedacht hast, dass du in einer Situation gesteckt hast und vorher gedacht hast, genau so werde ich handeln, genau das werde ich machen? Und hast dann eigentlich, wenn du die Situation dann hinter dir hast, gedacht, ich habe ganz anders gehandelt. Nicht selten lag das sicherlich daran, dass wir aufgrund einer visuellen Wahrnehmung eine spontane Entscheidung getroffen haben, die ganz entgegengesetzt dem läuft, was wir eigentlich für uns vorgenommen haben, zu tun. Zwei Beispiele sollen einmal verdeutlichen, wie sich unsere visuelle Wahrnehmung einmal zum Guten und einmal zum Schlechten auswirken kann. Das erste Beispiel: im Psalm Kapitel 8, 19 und im Kapitel 104 beschreibt Jehova oder beschreibt der Psalmist den Sternenhimmel und die wunderbare Schöpfung Jehovas. Wir nehmen durch unser Auge wahr, dass dem so ist, dass Jehova der Schöpfer aller Dinge ist. Und jeder von uns hat sicherlich schon mal einen Sternenhimmel beobachtet. Und wenn nicht gerade der Himmel durch Licht so sehr verschmutzt ist, dass wir kaum Sterne sehen können, sondern wenn wir ihn wirklich einmal ganz klar betrachten konnten, dann sind wir eigentlich erblasst. Und es war für uns ein ehrfurchtsvolles Erlebnis. Und wenn wir diesen Sternenhimmel vielleicht die Gelegenheit hatten, einmal in der Wüste zu betrachten, so können wir sicherlich sagen, dass das ein eindrucksvolles Schauspiel ist. Und so zieht sich das eigentlich durch die Schöpfung Jehovas hinweg, durch die ganze Schöpfung hindurch. Und ja, das ist der Beweis dafür, Jehova ist der Schöpfer. Jetzt könnten wir aber das, was wir sehen, durch unseren Sinn beeinflussen, indem dass wir sagen würden, ist durch Zufall entstanden. Tun wir natürlich nicht. Und deswegen und aus diesem Grunde harmoniert das, was wir sehen, mit dem, was wir denken. Lassen wir dieses Beispiel einmal so stehen. Das zweite Beispiel finden wir in 1. Mose, die Begebenheit über Eva und Satan im Garten Eden, der ihr einredete, dass ihr ganz bestimmt die Augen geöffnet werden. Was macht Satan? Er nimmt die Eva mit, zeigt ihr diesen Baum in der Mitte des Gartens und Eva schaut hin und plötzlich, der Baum sieht ganz anders aus als die anderen Bäume, die hier stehen. Obwohl dies in Wirklichkeit nicht so ist. Aber sie hat ihren Sinn beeinflussen lassen. Eva hat an der Vorstellung gefunden, dass ihr die Augen geöffnet werden sollen. Und somit wurde der Baum für sie begehrenswert und reizvoll. Die Augen schauten also voller Verlangen auf diesen Baum. Den Ausgang kennen wir sicherlich alle. Beide Beispiele zeigen sehr schön, dass unsere Augen einen großen Einfluss darauf haben, was wir fühlen und wie wir handeln. Das hebräische Wort Ajin, und wir kennen das aus der Yin- und Yang-Lehre, wird sehr oft in Verbindung mit dem Auge gebraucht und bedeutet Quelle und macht sehr schön deutlich, warum es wichtig ist, dass unser Sinn Einfluss auf das nimmt, was unser Auge wahrnimmt, also was unsere Quelle wahrnimmt. Unser Thema nimmt genau auf diesen Aspekt Bezug, den Blick von wertlosen Dingen abwenden. Und wenn wir diese Fragestellung oder die Themastellung einmal sehen, so stechen zwei Worte hervor. Das ist einmal das Wort Blick und das Wort wertlos. Das Wort Blick könnte man sozusagen als eine Eigenschaft bezeichnen, die aus dem guten Zusammenspiel zwischen Auge und Sinn entspringt. Warum kann man das sagen? Nehmen wir einmal das Synonym für Blick, so fallen einem die Worte Urteilsvermögen und Urteilsfähigkeit auf. Der Blick ist also demnach die Fähigkeit, dass wir das, was wir visuell wahrnehmen, steuern können, zu beurteilen, und das wird einem klar, wenn wir einmal die verschiedenen Arten des Blickes betrachten. Also wenn du mir jetzt gegenüberstehen würdest, ich würde dir in die Augen schauen, dann könnte ich an deinem Blick sehen, wie dein Sinn diesen Blick gerade beeinflusst. Ob das ein fragender Blick ist, ob es ein flüchtiger Blick ist, ob es vielleicht nachdenklich, ein eindringlicher oder vielleicht auch sogar ein fröhlicher Blick wäre. Und schön ist, dass die Bibel diesen Gedanken in Psalm 119, Vers 37, und wir möchten diesen Text einmal aufschlagen, Psalm 119, Vers 37, dass dieser Text diesen Gedanken unterstützt. Und hier wird eine eindringliche Bitte geäußert, und sie lässt erkennen, dass es möglich ist, unsere Augen zu kontrollieren. Psalm 119, den Vers 37. Lass meine Augen an dem vorübergehen, was zu sehen wertlos ist. Auf deinem Weg erhalte mich am Leben. Wir haben eben gesagt, dass zwei Worte aus unserem Thema hervorstechen und herausgestellt werden. Und interessant ist, dass dieses Wort hier wieder aufgegriffen wird, nämlich das Wort wertlos. Jetzt wird hier in diesem Text ein Absatz gelassen und dann auf einen kommenden Gedanken hingewiesen. Auf deinem Weg erhalte mich am Leben. Hier wird also ganz klar die Wertigkeit hervorgehoben, einmal durch das Wort wertlos und durch diesen letzten Satz. Wertlos sind also gemäß diesem Text alle Dinge, die nichts mit dem Weg Jehovas zu tun haben. Also alles, was wir uns ansehen und in uns falsche Wünsche entstehen lassen. Und wir erinnern uns an das Beispiel von Eva. In ihr sind falsche Wünsche entstanden und das hat ihren Blick für die Dinge, die sie gesehen hat, beeinflusst. Die Frage ist jetzt, was wäre Eva denn in Bezug auf ihre Entscheidung eine Hilfe gewesen, sich hier anders zu entscheiden? 1. Korinther 9, Vers 25a macht diese Hilfe einmal deutlich. 1. Korinther 9, den Vers 25a. Außerdem übt jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt, in allen Dingen Selbstbeherrschung. Nun tun sie es natürlich, um eine vergängliche Krone zu erhalten, wir aber eine unvergängliche. Wir wollten nur den A-Teil lesen, ich habe ihn jetzt ganz gelesen. Schön ist sicherlich, dass der Paulus hier den Vergleich eines Sportlers gebraucht. Also der Blick eines Sportlers ist auf den Wettkampf und auf den Sieg gerichtet. Er hat seinen Blick auf eine einzige Sache fokussiert. Und glaubst du, er würde jetzt in der Zeit des Wettkampfes und in der Vorbereitung darauf in irgendeiner Weise zulassen, sich abzulenken, zulassen, Ablenkung zu erfahren in Bezug auf seine Wünsche oder das, was er vielleicht gerne machen würde? Bestimmt nicht. Was wäre also das Mittel für Eva gewesen, nochmal die Frage, ihre Augen und ihre Wünsche zu kontrollieren? Die Selbstbeherrschung, wie es hier in dem Text heißt. Die willentliche Kontrolle und Steuerung der eigenen Gefühle, um Ausbrüche in eine andere Richtung zu vermeiden. Die Bedeutung der Selbstbeherrschung. Schauen wir uns einmal ein biblisches Beispiel an, wie wir die Empfehlung der Selbstbeherrschung im täglichen Leben denn jetzt auch wirklich umsetzen können. Hierzu möchten wir Hiob aufschlagen. Hiob Kapitel 31. Den Vers 1. Hier heißt es, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie also könnte ich mich einer Jungfrau gegenüber aufmerksam zeigen? Man könnte diesen Text jetzt dadurch erklären, dass man sagt, Hiob hat den Zusammenhang zwischen Sehen und Wünschen verstanden und schloss aus diesem Grund einen Bund mit seinen Augen, um für sich selber vor Jehova das Ganze noch einmal zu bekräftigen, weil er sich der Wichtigkeit dieses Zusammenspiels bewusst war. Doch um für unser tägliches Leben einen Nutzen zu ziehen, sollten wir uns die Frage stellen, unter welchen Umständen Hiob denn diese Aussage jetzt getroffen hat. Hiob, das wissen wir, stand zur Zeit dieser Aussage unter schwerem Beschuss von Seiten Satans, ohne dies zu wissen oder ohne sich dessen bewusst zu sein. Ihm kam jetzt der Gedanke, dass er in seinem Leben etwas falsch gemacht hätte und dass Jehova jetzt diese Dinge über ihn bringen würde und dass er aus diesem Grund leiden sollte. Und aus diesem Grund dachte er jetzt über sein Leben nach und hat so sein Leben nochmal an sich vorbeilaufen lassen. Und bei dieser Selbstprüfung kam ihm sicherlich auch der Gedanke an seine Frau, denn der Bund, den er mit seinen Augen geschlossen hatte, war für ihn ja ein wichtiger Punkt in seinem Leben. Das Bild anderer schöner Frauen, die er so immer wieder zu sehen bekam, war sicherlich immer vor seinen Augen und daran konnte man auch nichts ändern. Und obwohl beide, seine Frau und er, schon viele Jahre verheiratet gewesen sind, hatte er sich nichts vorzuwerfen in Bezug darauf, dass er vielleicht anderen Frauen schöne Augen gemacht hätte oder dass er vielleicht in irgendeiner Weise eine Verfehlung begangen hätte. Das heißt, diesem Bund, den er mit seinen Augen geschlossen hatte, kam er zu der Überzeugung, dass er sich da nichts vorzuwerfen hatte. Doch eine Situation macht deutlich, dass dieser Bund mit seinen Augen etwas damit zu tun hatte, inwieweit sein Blick, also seine Urteilsfähigkeit im Bekunden von Selbstbeherrschung, ihm dabei half. Diese Begebenheit wird in Hiob Kapitel 2, Vers 9 aufgezeichnet. Hier wandte sich seine Frau an ihn und behalten wir im Hinterkopf, unter welchem Druck der Hiob hier stand. Hier heißt es, schließlich sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch an deiner unversehrten Lauterkeit fest, fluche Gott und stirb. Also Hiob hätte in dieser Situation sicherlich sagen können, boah, meine Frau, die unterstützt mich nicht, was soll das denn? Jetzt, wo ich die Unterstützung meiner Frau brauche, da stellt sie sich gegen mich, gibt mir so einen Rat. Es gibt bestimmt schönere Frauen, es gibt bestimmt bessere Frauen, es gibt bestimmt Frauen, die mich in meinem, das, was ich tun, unterstützen würden. Hat er das gemacht? Nein, Hiob hat die Wertigkeit seiner Gedanken oder dieser Gedanken erkannt. Er hat sie als wertlos hingestellt, was ihm half, dann auch die Selbstbeherrschung zu üben. Obwohl ihn seine Frau in einer schwierigen Zeit aufgefordert hatte, Gott zu fluchen, blieb Hiob treu. Der Bibelbericht gibt kein Anzeichen dafür, dass Hiob je die Einehe aufgab oder nur mit dem Gedanken spielte, mit anderen Frauen Beziehung zu haben. Hiob hat es also perfekt verstanden, seinen Bund durch das zu besiegeln, was zwischen Sehen und Wünschen steht, die Selbstbeherrschung. Woher wusste denn Hiob jetzt um die Gefahr, die auf einer anderen Sichtweise beruht, also auf der falschen Sichtweise beruht? Nun, weil unerlaubte sexuelle Beziehungen erst ein Grund dafür war, warum Jehova die Flut herbeiführte. Und die folgende Aussage in 1. Mose 6, Vers 6 traf, wo Jehova sagte, und Jehova bedauerte es, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Wer war dafür verantwortlich? Der Vers 4 zuvor sagt, unter anderem die rebellischen Engel, die mit lüsternen Blicken die Töchter der Menschen beobachteten. Also hier kam wieder dieses Sehen zum Tragen und daraufhin sexuelle Beziehungen mit ihnen hatten. Der Wunsch, den sie hatten, wurde durch das Sehen genährt. Und wir wissen ja, daraus entstanden die Nephilim, die die Erde zur damaligen Zeit so sehr terrorisierten, dass Jehova gesagt hat, er müsse die Menschheit vernichten. Wo blieb denn dann die Selbstbeherrschung? Schließlich waren es doch Engel und schließlich hätten sie sich doch an diese Selbstbeherrschung erinnern müssen. Und genau hier ist der Denkansatz. Wenn also Engel jetzt durch ihre sexuellen Wünsche und der fehlenden Selbstbeherrschung dafür verantwortlich waren, dass Jehova diesen Ausspruch, den wir eben gehört haben, tat und die Flut herbeiführt, muss uns doch bewusst werden, welche große Gefahr davon ausgeht, sich Wertloses anzuschauen. Denn Satan wird ja nicht plötzlich seine Vorgehensweise ändern, wenn sie doch so super funktioniert hat. Einmal bei Eva und dann bei den Engeln so gut funktioniert hat, oder? Eine Sache gibt dem Ganzen noch eine besondere Note. Die Bibel spricht davon, dass die Engel die Töchter zu beachten begannen. Also die Engel befanden sich ja im Himmel und die Töchter auf der Erde. Und somit ist klar, dass dieses Beobachten im Verborgenen stattfand. Also die Töchter auf der Erde haben erstmal von diesen Dingen nichts mitbekommen. Das war also erstmal eine einseitige Geschichte, die von den Engeln ausging. Und mit diesem Gedanken im Sinn macht der Text aus Matthäus 5, Vers 28, wird dem Text noch mehr Gewicht verliehen, indem Jesus eine Warnung aussprach. Matthäus Kapitel 5, den Vers 28. Ich aber sage euch, dass jeder, der fortwährend eine Frau ansieht, um so in Leidenschaft zu ihr zu entbrennen, in seinem Herzen schon mit ihr Ehebruch begangen hat. Wir möchten die Aufmerksamkeit einmal auf das Wort fortwährend lenken. Und wir haben eben schon einmal die Frage gestellt, ob wir der Meinung sind, Satan würde in Bezug auf unsere Augen das Rad neu erfinden oder neue Vorgehensweisen erfinden. Mit Sicherheit nicht. Auch heute hält Satan für uns die Menschenfrauen oder die Menschensöhne bereit, die wir in Ruhe, intim, für uns alleine, ohne Verpflichtung anschauen können. Und das vielleicht beim ersten Mal oder vielleicht auch unbewusst oder ohne, dass wir etwas dazu tun können. Wir wissen alle, wovon wir sprechen. Das ist das Internet, pornografische Dinge, die wir im Internet finden. Brüder, glaubt ihr, dass es beim Anschauen von Pornografie, auch wenn es unbeabsichtigt ist, den Spruch gibt, einmal ist keinmal? Nein, denn in Bezug auf die Warnung Jesu gibt es das nicht. Warum nicht? Wir haben ja gesagt, wir wollen uns auf das Wort fortwährend konzentrieren. Es ist erwiesen, dass sich selbst ein flüchtiger Blick dieser Praktiken in unser Gedächtnis einbrennt und unsere Gedanken und Wünsche formen kann. Jesus spricht von fortwährend anzuschauen. Wie wir eben erwähnt haben, sind diese Bilder nur schwer aus dem Sinn zu verbannen, wodurch diese Dinge fortwährend an unseren Augen vorüberziehen. Und wir Gefahr laufen zwischen Sehen und Wünschen, dass da die Selbstbeherrschung auf der Strecke bleibt. Selbst wenn es soweit nicht kommt, ist das Ergebnis oft ein belastetes Gewissen, Gefühle der Wertlosigkeit, Probleme in der Ehe und wir könnten noch einige andere Dinge aufführen. Ja, und das reicht dem Satan sicherlich erst einmal, ne? Weil wir sind mit Dingen beschäftigt, die uns von dem ablenken, wertvolle Dinge zu betrachten. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und es wäre schön, wenn wir es schaffen, uns auf Gutes und Erbauendes konzentrieren zu können. 2. Korinther 11, Vers 3 bringt diesen Gedanken zum Ausdruck, wenn es dort wie folgt heißt. Ich fürchte aber, dass etwa so, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, euer Sinn verdorben werde, hinweg von der Aufrichtigkeit und der keuschen Reinheit, die dem Christus gebühren. Ja, diese Worte richtete Paulus an gesalbte Christen in Korinth und machte deutlich, dass Satan wie bei Eva, und daran sehen wir, wie oft dieses Beispiel auch in der Bibel erwähnt wird und wie wichtig oder wie viel Nachdruck in der Bibel darauf gelegt wird, ja, dass Satan wie bei Eva durch alles, was er uns zu sehen gibt, suggerieren möchte, unser Glück und unsere Freude hängt von den Dingen ab, die Jehovas Willen missfallen. Leider können wir uns alle aus dieser Welt nicht ausklinken und sagen, wir ziehen uns von diesen Dingen zurück. Und wir werden immer in Situationen geraten, in denen uns wertlose Dinge vor Augen gestellt werden. Da wird Satan schon für sorgen. Schön für uns ist, dass es biblische Beispiele gibt. Schön für uns ist das, aber schön für Jesus war es sicherlich nicht, dass er versucht wurde. Und wir möchten uns mal Matthäus 4 anschauen. Matthäus Kapitel 4, und hier möchten wir uns in den Bericht einklinken, wo Jesus den drei Versuchungen unterlegen ist. Und lesen hier ab Vers 8. Hier heißt es, wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen ungewöhnlich hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagte zu ihm, alle diese Dinge will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir einen Akt der Anbetung erweist. Zuvor hatte Jesus ja schon zwei andere Versuchungen hinter sich und die Frage ist jetzt, was war in dieser Versuchung anders? Ja, der alte Trick der visuellen Wahrnehmung, die Satan angewandt hat. Das Sehen und das Wünschen. Zu sehen, welche Macht auch Satan hat, welchen Reichtum Satan hat und dass auch er ein Gott war, der angebetet wurde. Und der Wunsch, ja, vielleicht der eventuelle Wunsch, in Jesus Christus zu wecken, selbst für sich Ehre zu bekommen und selbst für sich Anerkennung zu bekommen. Dazwischen steht ja die Selbstbeherrschung, haben wir gesagt. Die willentliche Kontrolle und Steuerung der eigenen Gefühle, um Ausbrüche in eine andere Richtung zu vermeiden. Der Vers 10 von Matthäus 4 zeigt den Lehrpunkt und zeigt, wie Jesus reagiert hat. Da sprach Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, Jehova, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen. Der Bibelbericht lässt also hier nicht erkennen, dass Jesus jetzt gesagt hat, Moment, da muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken. Nein, der Bibelbericht lässt erkennen, die Entschlossenheit lässt der Bibelbericht in Jesu Worten erkennen, geh weg, Satan. Der Lebenszweck Jesu bestand darin, den Willen seines Vaters zu tun und dementsprechend gab Jesus Christus auch Antwort. Können wir sagen, dass das leicht ist in Situationen, in denen wir ja, bedrängt werden? Nun, an dem Ungehorsam der Engel haben wir gesehen, dass selbst sie gestrauchelt haben. Eva, ein vollkommener Mensch, auch sie hat diese Prüfung nicht bestanden. Aber in dem erklärten Lebenszweck Jesu steckt für uns eine ungeheure Hilfe, vorausgesetzt, dieser Lebenszweck ist auch für uns präsent und dieser Lebenszweck, den haben wir auch für uns festgemacht. Psalm 119, Vers 101 weist uns auf diese Hilfe hin, die uns gegeben wird. Psalm 119, Vers 101. Von jedem schlechten Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Für Jesus war die Passage, damit ich dein Wort bewahre, die wichtigste Passage. Und würden wir den Paralleltext lesen, so wird diese Aussage im Prinzip in Bezug auf unser Thema noch bekräftigt. Denn hier lautet der Text, bewahre meine Gebote und mein Gesetz wie die Pupille deiner Augen. Passt sehr gut zu unserem Vortragsthema. Die Pupille unserer buchstäblichen Auge ist das, was den Schärfegrad unserer Sichtweise beeinflusst. So sollten auch die Gesetze Jehovas die Pupille unserer Blicke und unserer Wünsche sein, weil dann steht für uns von vornherein fest, wie wir entscheiden, wenn es um Dinge geht, die eindeutig in der Bibel verurteilt werden. Dann steht für uns genau wie für Jesus fest, wie wir reagieren, wenn es für uns einmal eng wird. Und das ist klar, wenn wir uns im Vorhinein Gedanken darüber machen, in Bezug auf die Grundsätze der Bibel, in Bezug auf die Dinge, wo Jehova uns ganz klare Richtlinien an die Hand gibt. Wenn wir uns da im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche Sichtweise die richtige wäre, dann haben wir die Möglichkeit, so wie Jesus Christus, entschieden zu reagieren und diese Dinge entschieden zurückzuweisen. Werden wir es je bereuen, ein lauteres Auge bewahrt zu haben, ein Auge, das völlig darauf gerichtet ist, Gottes Willen zu tun, und sich durch nichts ablenken lässt? Viele von uns bemühen sich schon über viele Jahre hinweg und wir können nicht beobachten, dass es ihnen weh oder schlecht getan hat, ein lauteres Auge zu behalten und sie haben ihren Blick von wertlosen Dingen abgewandt und dafür sind wir sicherlich alle sehr zu loben, weil es in der heutigen Zeit und in der heutigen Welt und so wie wir auch gesehen haben durch die Beispiele nicht einfach ist, dies zu tun. Frage sie doch einfach, wie sie es geschafft haben, ihren Blick von wertlosen Dingen abzuhalten. Und auch ihr Kinder und Jugendlichen, macht euch den Erfahrungsschatz unserer langjährigen Kämpfer zunutze. Warum? Weil gerade ihr das Angriffsziel Satans seid und weil gerade ihr in Bezug darauf, Wertloses und Wertvolles zu erkennen, sicherlich noch in der Lernphase seid. Der Kreis schließt sich also jetzt mit Psalm 119, Vers 37. Wir haben ja gelesen, Jehova wird uns auf seinem Weg am Leben erhalten, wenn wir gehorsam sind und unsere Augen an dem vorübergehen lassen, was zu sehen wertlos ist. Die Frage noch einmal. Hast du dich schon einmal über dich selbst geärgert, weil du eigentlich anders handeln wolltest, als du es dann letztendlich gemacht hast? Ja, dann bist du schon mal dafür, dass du dich geärgert hast, zu loben. Und im Weiteren nutze diese Erfahrung, um beim nächsten Mal durch die Anleitung Jehovas deinen Blick und deine Wünsche durch Urteilsvermögen und Selbstbeherrschung lenken zu lassen.